Leberentzündung. Was tun?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Eine Leberentzündung, die Hepatitis, kann sich zu einer lebensbedrohlichen Krankheit entwickeln. Wenn man sie aber rechtzeitig erkennt, kann man sie stoppen, sagt Professor Dr. Dominik Faust, Chefarzt der Gastroenterologie und Hepatologie an der Asklepios Klinik Langen. Was tut die Leber für uns?
Ja, die Leber ist eines unserer größten zentralen Stoffwechselorgane. Die Leber hat unzählige Funktionen, die sie ausübt. Die Leber kriegt zunächst einmal sehr viel Blut vom Herzen ab. Ungefähr ein Viertel unseres Blutvolumens, was zirkuliert, kriegt die Leber extrem gut durchblutet. Und die Leber kriegt zusätzlich noch ganz viel nährstoffreiches Blut aus dem Darm, wo die Nährstoffe aufgenommen werden, und muss es umbauen. Das heißt also, die Leber ist entscheidend Stoffwechsel, die Vitamine aufzubauen, Proteine aufzubauen, also Eiweißstoffe. Sie nimmt Teil an der Immunabwehr unseres Körpers. Sie bildet die Gallenflüssigkeit, sie reguliert mit den Zuckerhaushalt und sie ist auch ein Speicherorgan für Vitamine und andere Substanzen. Das heißt, es kommen Produkte, Vorstoffe in die Leber rein, werden weiter verstoffwechselt, verlassen die Leber. Unsere ganzen Gerinnungsfaktoren werden in der Leber gebildet. Also im Prinzip ein Riesenorgan, dessen Funktion man auch nicht nachahmen kann. Also das ist einfach ein Unikat, unsere Leber. Und ohne die kommen wir nicht zurecht.
Ja, genau. Und warum kann die sich entzünden?
Ja, also ist es so, wenn wir jetzt mal unter dem Mikroskop gucken würden, die kleinste Einheit ist die Leberzelle, der Hepatozyt. Und wenn irgendein schädigender Faktor auf diesen kleinen Hepatozyten einwirkt, dann kann der geschädigt werden und reagiert mit einer Entzündung. Das können ganz, ganz viele Ursachen können dahinter stecken. Es kann eine Virusinfektion sein, egal ob akut oder chronisch. Es kann sein, dass ein Patient eine Fetteinlagerung in der Leber hat im Rahmen eines metabolischen Syndroms. Es können autoimmune Lebererkrankungen sein, es können Leberspeichererkrankungen sein, es können Medikamente sein, die darauf einwirken. Also da haben wir eine ganz, ganz große Bandbreite an Ursachen, die unsere Leber schädigen können.
Ja, Viren, also Hepatitis B ist sehr bekannt, Hepatitis C, A gibt es auch. Ich glaube, es gibt noch mehr.
Es gibt noch mehr, wir reden vom Hepatitis A, B, C mittlerweile, ja, geht bis E, ja.
Was ist, was muss ich wissen? Genau. Oder wie unterscheiden die sich? Wie kann ich das einschätzen?
Wir müssen unterscheiden, Viren, die eine akute Entzündung an der Leber machen, die das Immunsystem dann irgendwann eliminiert, die heilen aus. Das sind klassisch die Hepatitis A und die Hepatitis E. Die heilt in aller Regel nach einem akuten, kurzen Verlauf aus, hinterlässt einen lebenslangen Immunschutz und man hat keine Probleme mehr damit. Dann haben wir die große Gruppe der Hepatitis B-Virusinfektion, übrigens weltweit die häufigste chronische Virusinfektion, die wir kennen. Und die Hepatitis B kann bei 5% der Erwachsenen, wenn man sich damit infiziert hat, chronisch verlaufen und somit eine permanente Entzündung in der Leber unterhalten, die zu einem chronischen Leberschaden führen kann. Genauso die Hepatitis C, auch ein Virus, von dem wir wissen, dass es fast, wenn man sich damit ansteckt, fast immer chronisch verläuft und über viele Jahre, manchmal auch in kurzen Verläufen, einen schweren, akuten und später chronischen Leberschaden hervorrufen kann. Hepatitis B und C muss man kennen, man kann darauf testen, sich untersuchen lassen. Und wir wissen eben, dass Hepatitis B und C typischerweise durch Blut, Blutprodukte und insbesondere auch die Hepatitis B über sexuelle Kontakte übertragen werden kann.
Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Woher kriege ich das?
Ja.
Also B, C und A.
Also A, fangen wir mal an, die Hepatitis A ist eigentlich eine akute Infektion, die man sich über Lebensmittel, verunreinigte Lebensmittel zuziehen kann. Mhm. Und die Hepatitis B und die Hepatitis C wird direkt durch Blutkontakt oder Kontakt mit Blut und Blutprodukten, da gehören auch sexuelle Kontakte zu, übertragen.
Ja, jetzt habe ich erstmal eine Zwischenfrage, chronisch. Also ich habe jetzt gelernt, die A ist nicht chronisch, die ist akut. Das heißt, die geht dann irgendwie wieder weg, mit oder ohne ihre Hilfe, aber sie geht weg.
Also
die anderen irgendwie nicht.
Genau, die Hepatitis A geht ohne die ärztliche Hilfe weg, die heilt spontan aus. Das ist einfach ein Verlauf einer Infektion, genauso wie banaler grippaler Infekt, ist ja auch viraler Infekt, irgendwann ausheilt, der bleibt, wird ja auch nicht chronisch. Mhm. Aber die anderen Viren, eben die B und C, die können chronisch verlaufen. Und dann müssen wir eben gucken, was können wir dagegen tun. Also fangen wir mit der Hepatitis C an, weil da ist es ein Quantensprung in der Therapie. Die Hepatitis C können wir mittlerweile erfolgreich behandeln. mit einfachen Methoden. Ein Patient kriegt eine bestimmte Kombination von Medikamenten in Tablettenform über 6 bis 8 Wochen. Und wir können davon ausgehen, zu 99,9%, das Virus ist damit abgetötet. Die Hepatitis B, die verläuft chronisch, hatte ich ja schon gesagt. Und das Problem ist, bei der Hepatitis B in bestimmten Formen oder Phasen der Entzündung müssen wir sie behandeln. Dann geben wir Medikamente, so wie wir das ursprünglich aus der HIV-Therapie kennen, also Medikamente, Virostatika sagen wir dazu, die die Vermehrung des Virus unterdrückt, idealerweise auf Null runterbringt. Je weniger Virus im Körper aktiv ist, umso weniger Schaden kann das Virus an der Leber anrichten. Also das sind so im Prinzip dann die Optionen, die wir bei den chronischen Virushepatitiden B und C haben. Wenngleich bei der C muss man sagen, Meilensteine in der Entwicklung, die können wir jetzt wirklich erfolgreich behandeln.
Ja, nochmal zurück zu den Medikamenten. Nehme ich die dann bei der B ein Leben lang?
Wahrscheinlich muss man sie ein Leben lang dann einnehmen, weil wenn man das weglässt, genau wie bei der HIV-Infektion, dann ist also das Medikament, das das Virus unterdrückt, ist aus dem Körper draußen. Das Virus vermehrt sich wieder rasant und kann dann eben Schaden anrichten.
Ja, und also lange war ja, Sie sprachen ja eben auch von einem Meilenstein, also lange war ja Hepatitis C in dem Ruf die allerschlimmste von allen zu sein. Das klingt jetzt bei Ihnen ein bisschen anders.
Die Entwicklung der letzten gut 10 Jahre hat das gezeigt. 2014, wenn ich es richtig erinnere, sind die ersten Medikamente, die den Durchbruch in der Therapie der Hepatitis C gemacht haben, in Europa und sprich Deutschland zugelassen worden. Eine rasante Weiterentwicklung in der Pharmakologie. Und wir haben jetzt wirklich Standardmedikamente, mit denen wir die Patienten 6 bis 8 Wochen behandeln und das Virus ist weg. Also das ist phänomenal in dieser Geschichte. Wir haben keinen Impfstoff gegen die Hepatitis C, obwohl das Virus 1989 erstmals beschrieben wurde. Aber wir haben Top-Medikamente und das nimmt die Gefahr und die Angst vor der Hepatitis C im Prinzip.
Das heißt dann, ich kann mich mit der Hepatitis C unter Umständen neu anstecken?
Ja.
Aha,
das
ist
richtig. Und
kann dann froh sein, dass das Medikament so gut wirkt dagegen.
Ja.
Und die B, gegen die kann ich mich impfen, aber bin ich dann einmal infiziert, bin ich dann immun?
Nein. Also wie gesagt, bei den Erwachsenen 5% der Infektionen verlaufen chronisch, 95 heilen tatsächlich innerhalb von 6 Monaten ungefähr spontan aus. Aber wenn man eine chronische Hepatitis B hat, ist man nicht immun in dem Sinne, weil das Virus ist ja weiter im Körper drin. Theoretisch, klar, könnte man sich nicht noch ein zweites Mal parallel mit einer erneuten Hepatitis B anstecken, aber man hat die chronische Infektion schon in sich drin. Sie haben was ganz, ganz Wichtiges gesagt, da müssen wir mal noch drauf abheben, die Impfung. Also gegen die Hepatitis B kann man erfolgreich impfen und auch schon hier in Deutschland, das empfiehlt auch die Ständige Impfkommission, auch schon die Säuglinge werden gegen die Hepatitis B geimpft. Und mit diesem Impfprogramm, wenn man das über die ganze Welt ausrollen könnte, könnte man auch die Hepatitis B wahrscheinlich theoretisch auch von diesem Planeten verbannen.
Ja, und das wäre ja schön, dieses Ziel zu erreichen, was mich ja zu der Frage führt, warum müssen wir das überhaupt behandeln?
Ja, alle chronischen Faktoren, die unsere Leber schädigen, dann zu einer Hepatitis, wie wir das nennen, führen. Hepatitis meint begrifflich nur eine Leberentzündung, sagt ja noch gar nichts darüber aus, woher die Entzündung kommt. Aber alles, was die Leber chronisch schädigt, kann dazu führen, dass dieses hochkomplexe Organ sich langsam bindegewebig umbaut, über den Schritt einer Fibrose bis hin zur Zirrhose geht. Das heißt, hochspezialisierte Leberzellen sterben ab, werden durch billiges Bindegewebe ersetzt und das kann bis zum Vollbild einer Leberzirrhose führen. Und eine Leberzirrhose ist ein hochgradig komplexes und ernstzunehmendes Krankheitsbild mit ganz, ganz vielen Komplikationen, auch tödlichen Komplikationen, die bei Patienten mit Leberzirrhose eintreten können. Und ungeachtet dessen, auch jede chronische Leberschädigung durch irgendein Agens ist ein Risikofaktor, dass diese Leber einen Tumor entwickelt. Ein sogenanntes hepatozelluläres Karzinom oder auf Deutsch den primären Leberkrebs. Ja. Und auch all das gilt es ja, so gut wir es können, präventiv zu verhindern.
Ja, ist das eine häufige Folge, die eintreten würde, wenn man sie nicht behandelt?
Erst die
Zirrhose und daraus der Krebs oder gleich der Krebs. Ist das was, wo man sagt, in 5% aller Fälle oder in 30% aller Fälle?
Kann irgendwo wahrscheinlich zwischen 15-30% davon ausgehen, dass sich Tumore entwickeln. Es kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, was ist die die Grundursache. Die Virushepatitiden, gerade die Hepatitis C, sind ein hoher Risikofaktor für die Entstehung von Leberkrebs.
Ja, genau. Das heißt also, was man tun kann, ist sich impfen lassen. Vielleicht auch, hat es Sinn, gibt es Symptome, auf die man achten kann?
Also die Frühsymptome einer chronischen Lebererkrankung sind sehr unspezifisch. Also ganz allgemein Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, manchmal Juckreiz. Aber das ist ganz unspezifisch. Also im Zweifelsfall aber muss man mit dem Arzt sprechen, seine Symptome schildern. Und der Arzt wird dann natürlich auch an chronische Lebererkrankungen denken und entsprechende Untersuchungen veranlassen.
Ja, jetzt haben wir über die Virus-Hepatitis-Erkrankung geredet. Es gibt ja noch die Fettleber.
Ja.
Das ist was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes. Aber auch hier die Ursache ist die Leber ist ja ein zentrales Organ in unserem Fettstoffwechsel. Mhm. Auch hier kommt es zu einer Ablagerung von Fett in der Leberzelle und das wiederum löst eine Entzündung aus, wenn das übertrieben ist, diese Fettablagerung. Ja, Fettleber darf man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Es gibt eine neue, etwas längere Definition, überbegrifflich die metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Im Volksmund sagen wir weiterhin Fettleber. Was müssen wir wissen? Die Fettleber ist ganz, ganz häufig vergesellschaft mit anderen, ich darf es so nennen, Wohlstandserkrankungen. Mhm. Das heißt, wir sagen dazu das metabolische Syndrom. Mhm. Das ist grob zusammengefasst das Übergewicht, der Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen und aber auch Bluthochdruck. Mhm. Ja, also das sind so das, was im Prinzip das täglich Brot des Hausarztes ist, diese Erkrankungen zu sehen und zu identifizieren. Und wenn wir jetzt die Konstellation haben von diesen metabolischen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, ist ein Kriterium erfüllt und wir haben dann durch eine ganz simple Bildgebung, Ultraschall der Leber zum Beispiel, sehen wir, dass die Leber steatotisch ist, also verfettet ist, dann ist das ein Patient, der eine Fettleber hat und dann müssen wir gucken, was passiert. Sind keine Risikofaktoren, wir haben nur das Bild einer Steatosis Hepatis, die Leberwerte sind normal, ist das wahrscheinlich, dass das zu einer floriden Fettleberentzündung bis hin zur Zirrhose läuft, eher unwahrscheinlich. Habe ich Risikofaktoren, die dazukommen, da reicht nur der Bluthochdruck, ist das schon wieder so, dass wir hier aufpassen müssen, ob der Patient nicht im Verlauf dann doch eine Komplikation seiner Fettleber entwickelt. Mhm. Das heißt, da ist es wirklich an uns, all diese Kofaktoren optimal einzustellen, den Patienten zu motivieren, Gewicht abzunehmen, seine Begleiterkrankung mit dem Hausarzt oder mit dem Facharzt wirklich wunderbar einzustellen, dass idealerweise alles im Normbereich ist.
Okay, also man kann Blutdrucktabletten dann schlucken, man kann einen Cholesterinsenker nehmen, man kann Gewicht abnehmen. Was geht denn so, also Thema Essen, Trinken?
Thema Essen, Trinken beim Fettleberpatienten natürlich eine kalorienreduzierte Diät. Ganz allgemein, jeder Mensch, der eine Lebererkrankung hat, sollte kein Alkohol trinken. Das ist banaler. Das glaube ich.
Wobei Alkohol und Fett ja irgendwie nicht dasselbe sind, oder?
Alkohol und Fett sind nicht dasselbe, aber also ein Glas Sekt an Silvester wird wahrscheinlich nichts machen, einmal in 12 Monaten. Aber wenn man zu viel Alkohol trinkt, was passiert an der Leber? Zwei Dinge werden gestört. Einmal der Alkohol blockiert die natürliche Fettabbau in der Leber und gleichzeitig dummerweise wird die Stimulation, Fett aufzubauen, gepusht. Und dann haben wir also zwei Sachen, die gegeneinander spielen und das führt dann eben dazu, auch wenn ein Alkoholiker, ich darf es mal so extrem sagen, sonst schlank wäre, dass er eine Fettleber kriegen kann, weil der Alkohol negativ in den Fettstoffwechsel der Leber eingreift.
Ja. Das heißt im Grunde, man behandelt die Fettleber durch Senker im weitesten Sinne?
Also wenn noch eine echte Fettstoffwechselstörung besteht, würde man das medikamentös einstellen. Aber ansonsten muss man eben, das ist das Schlagwort Lifestyle Modification, also der Patient mit der Fettleber muss sein Gewicht reduzieren, der muss sich mehr bewegen. Das ist immer noch der beste Stimulus, um Fett abzubauen. Ja, nicht nur im Bauch, sondern auch in der Leber ist die regelmäßige Bewegung. Also es ist da, wo wir unsere Patienten hinführen und begleiten und beraten müssen. Es gibt da keine Superpille, mit der wir das alles gerade ziehen könnten.
Ja, und wenn ich meine Fettleber nicht behandeln lasse?
Wenn Sie Ihre Fettleber nicht behandeln lassen und metabolische Risikofaktoren haben, haben Sie auch ein deutlich erhöhtes Risiko, dass die Entzündung in der Leber fortschreitet. Und genau wie bei einer Virushepatitis, dann über die Entzündung Fett in der Leber zur Fibrose bis hin zur Zirrhose und allen Komplikationen laufen kann.
Aha, das heißt also, Je früher erkannt und je schneller behandelt, desto besser.
Ja, ganz genau. Also wir sollten wirklich gucken, wir Ärzte, dass wir screenen auf Lebererkrankungen, die Patienten gezielt befragen, aber auch jeder für sich dran denkt. Und da reicht es ja im Prinzip ganz banal aus, wenn man einmal im Jahr zum Hausarzt geht und, was man so im Volksmund sagt, ein kleines Blutbild machen lässt mit den Standardleberwerten. Das ist billig und sehr effektiv. Da kann man schon gucken, ist hier eine Gefahr? Arzt-Patienten-Gespräch, habe ich Risikofaktoren, habe ich einen Diabetes? Wie sieht meine Leber im Ultraschall aus? Das sind alles Standarduntersuchungen, die man sehr schnell durchführen lassen kann.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!